Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
Die Exekutivvizepräsidentin der Europäischen Kommission Roxana Mânzatu beteiligt sich in Bukarest an der Konferenz Kohäsion 2027+. In ihrer Rede sprach Mânzatu über die soziale Dimension des mehrjährigen Finanzrahmens. Wir konzentrieren uns auf Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit, aber wir müssen den Menschen weiterhin zeigen, dass wir in sie investieren und dass wir die Armut bekämpfen, sagte die rumänische EU-Abgeordnete in Bukarest. Auf derselben Konferenz erklärte Präsident Nicușor Dan hingegen, dass die Erweiterung der Europäischen Union um Moldawien, die Ukraine und den Westbalkan kein Akt der Nächstenliebe sei, sondern eine Investition in die Sicherheit. Der Staatschef sprach auch über Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit im Bereich Innovation. Eine meiner wichtigsten Botschaften ist, dass wir im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation die spezifischen Bedingungen jedes einzelnen Landes berücksichtigen müssen und dass wir uns zum Ziel setzen müssen, die Wirtschaft in jedem EU-Land voranzubringen, erklärte Nicușor Dan. An der Konferenz in Bukarest nahmen auch der Exekutivvizepräsident der Europäischen Kommission für Kohäsion und Reformen Raffaele Fitto und Premierminister Ilie Bolojan teil. Der oberste Rat der Magistratur in Bukarest wird Anfang nächster Woche eine Stellungnahme zum neuen Regierungsentwurf zur Reform des Rentensystems für Richter und Staatsanwälte abgeben. Die Exekutive möchte das neue Gesetz bis Ende nächster Woche im Parlament verabschieden, kann dies jedoch ohne die beratende, aber verbindliche Stellungnahme des obersten Rates der Magistratur nicht tun. Die Exekutive ist an die Frist vom 28. November gebunden, die nicht überschritten werden darf, ohne dass über 200 Millionen Euro aus dem nationalen Aufbau- und Resilienzplan verloren gehen. Der neue Gesetzentwurf senkt die Renten von Richtern und Staatsanwälten auf 70% des letzten Nettogehalts und verlängert die Übergangsphase auf 15 Jahre, nach deren Ablauf die Richter wie die meisten Arbeitnehmer mit 65 Jahren in den Ruhestand treten werden. Der Söldner Horatiu Potra, der von den rumänischen Behörden wegen versuchten Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ordnung international gesucht wurde, wurde am Donnerstagabend zusammen mit seinem Sohn und seinem Neffen aus Dubai ins Land gebracht. Die drei wurden direkt in Polizeigewahrsam genommen und sollen vor Gericht gestellt werden. Horatiu Potra wurde von der Generalstaatsanwaltschaft zusammen mit 20 weiteren Söldnern seiner Gruppe in derselben Akte angeklagt, in der auch der ehemalige Kandidat der im Dezember letzten Jahres annullierten Präsidentschaftswahlen Călin Georgescu vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Potra und seine Gruppe von Söldnern beabsichtigten, bei den unmittelbar nach der Annullierung der Wahl organisierten Proteste Chaos zu stiften. Der Aktionsplan sei von Călin Georgescu und seinen Vertrauten ausgearbeitet worden. Mehr dazu nach den Nachrichten. Ministerpräsident Ilie Bolojan hat sich am Freitag mit einer Delegation der Weltbank unter der Leitung von Antonella Bassani, Vizepräsidentin für Europa und Zentralasien, getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die technische und finanzielle Unterstützung, die Rumänien benötigt, um Wirtschaftsreformen voranzutreiben und die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Institutionen zu verbessern. Ein wichtiger Teil der Gespräche war die Mobilisierung von Finanzmitteln in Schlüsselbereichen gewidmet. Die Weltbank erklärte sich bereit, Rumänien mit Darlehen und Garantien für die Landwirtschaft, den Energiesektor und Projekte im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften zu unterstützen. Premier Bolojan wies auf das ungenutzte landwirtschaftliche Potenzial Rumäniens hin und erklärte, dass der Mangel an Verarbeitungskapazitäten für Agrar- und Lebensmittelprodukte das Land weiterhin zu einem Importeur von Fertigprodukten mache. Im Energiebereich konzentrierten sich die Gespräche auf den Zugang zu Finanzmitteln für Projekte, die das Energiesystem stabilisieren und modernisieren können. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
In unserem Funkjournal bringen wir nun einen aktuellen Beitrag von Bogdan Matei. Seit 2 Jahrzehnten ist Rumänien Mitglied der NATO und durch eine strategische Partnerschaft eng an die Vereinigten Staaten angebunden. Doch Investitionen in die eigene Sicherheit erfolgen auch über die gemeinsamen Mechanismen der Europäischen Union. Die Regierung in Bukarest hat am Donnerstag den Rechtsrahmen geschaffen, um das europäische Finanzinstrument SAFE umzusetzen. Zuständig ist vor allem das Verteidigungsministerium, wie Ressortchef Ionuț Mușteanu erklärte. Heute haben wir einen notwendigen Schritt getan, sagte er, um den Rechtsrahmen für die Anwendung des SAFE-Finanzierungsinstruments zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie zu schaffen. Das Verteidigungsministerium ist Hauptnutznießer, aber auch das Verkehrsministerium, dazu weitere Institutionen wie das Innenministerium, der Nachrichtendienst und der Katastrophenschutz sind engagiert. Das Wirtschaftsministerium ist ebenfalls beteiligt. Es wird die Voraussetzungen für die industrielle Zusammenarbeit und die örtliche Produktion bei den wichtigsten Beschaffungsprogrammen festlegen, sagte Mușteanu. Über dieses europäische Instrument erhält Rumänien über 16 Milliarden Euro. Es ist die zweitgrößte Zuteilung nach Polen. Die Liste der beteiligten Institutionen, Verteidigungsbetriebe und potenziellen Zulieferer soll vom obersten Verteidigungsrat gebilligt werden. Die Projekte unter dem SAFE-Dach stützen sich auf 2 große Bereiche ab: Verteidigung und Verkehr. Letzterer umfasst auch 2 wichtige Autobahnabschnitte im Osten des Landes nahe dem instabilen postsowjetischen Raum. Verteidigungsminister Mușteanu wies zugleich darauf hin, dass Rumänien in diesem Jahr mehr Zinsen für die in den vergangenen Jahren angehäuften Kredite zahlen wird als für den Verteidigungsetat. Wir haben in diesem Jahr rund 42 bis 43 Milliarden Lei für die Verteidigung zur Verfügung. Die Zinskosten des Staates liegen bei etwa 53 Milliarden. Rumänien zahlt also mehr für Zinsen als für die Verteidigung, weil in den vergangenen Jahren ohne Maß Kredite aufgenommen wurden. Das sagt viel aus über unsere aktuelle Lage und von hier aus müssen wir entschlossen Schritte zur Stabilisierung einleiten. Um Ausgaben zu senken, müsse jede Institution einzeln geprüft und klar zwischen wirklich notwendigen Investitionen und verzichtbaren Vorhaben unterschieden werden, so der Minister. Er bekräftigte, dass Kürzungen bei den Einkommen im nationalen Verteidigungssystem aus seiner Sicht nicht in Frage kommen.
Chiar n-aveai niciun sens, ca într-un film vechi, în care hören Radio Rumänien international.
Das globale Dorf.
Die rumänische Migration zählt zu den stärksten sozialen Bewegungen Europas. Seit Jahrzehnten verlassen Millionen Menschen das Land aus wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Gründen. Heute lebt fast ein Viertel der rumänischen Bevölkerung im Ausland. Was bedeutet das für ein Land, das ohnehin mit demografischem Rückgang kämpft? Und welche Lösungen gibt es? Dazu ein Beitrag von Corina Christea. Sie hören unsere Rubrik Das globale Dorf mit Alex Terescu. Fast 5,7 Millionen Rumäninnen und Rumänen leben heute im Ausland. Das zeigt der Migrationsbericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2024. Rumänien gehört damit zu den Ländern mit der größten Diaspora weltweit. Diese Mobilität hat das Land tiefgreifend verändert, wirtschaftlich, sozial und kulturell. In den 1970er und 1980er Jahren flohen viele aus politischen Gründen. Nach dem Sturz des Kommunismus folgte ein massiver wirtschaftlicher Exodus. In den 1990ern gingen vor allem Facharbeiter in Bau, Landwirtschaft, Dienstleistungen. Doch seit rund 20 Jahren hat sich das Profil deutlich verändert. Immer öfter verlassen Ärzte, Ingenieure, Forscher, IT-Spezialisten oder Studierende das Land. Rumänien ist zu einem Exporteur von Arbeitskraft und von Kompetenz geworden. Warum? Viele nennen niedrige Löhne, fehlende Chancen, Korruption oder Bürokratie. Andere suchen schlicht ein stabileres, vorhersehbares Leben. Die Folgen sind überall sichtbar. In Regionen wie der Moldau, Oltenien oder Teilen Siebenbürgens ist die Zahl der Erwerbstätigen dramatisch gesunken. Unternehmen finden kaum noch Personal. Der Staat holt inzwischen Zehntausende Arbeitskräfte aus Asien ins Land. Der Verlust qualifizierter Menschen, der sogenannte Brain Drain, ist inzwischen eine der größten Sorgen. Das bestätigt auch Christian David, Gründer und Präsident des Instituts für Migrationspolitik. Der Brain Drain ist real und er betrifft nicht nur Rumänien. Er ist ein regionales Phänomen und kaum aufzuhalten. Er zeigt vor allem die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Staaten. Länder, die massiv in Forschung und Innovation investieren, ziehen Talente aus aller Welt an, nicht nur aus Rumänien. Silicon Valley ist das beste Beispiel. Die Besten gehen dorthin und sie werden es leider auch weiterhin tun. Rumänien altert und der Mangel an Fachkräften wird zu einem strukturellen Risiko für die gesamte Wirtschaft. Um gegenzusteuern, brauche das Land massive Investitionen in Forschung, Innovation und moderne Technologien, sagt David. Ebenso wichtig faire Bezahlung, moderne Infrastruktur und ein funktionierender Staat. Ob Menschen aus der Diaspora zurückkehren, sei am Ende eine persönliche Entscheidung. Aber sie hänge stark von Bedingungen in Justiz, Gesundheitssystem, Bildung und Arbeitsmarkt ab. Ein Vorschlag seines Instituts, ein gezieltes Rückkehr- und Gründungsprogramm für Rumänen im Ausland. Konkret sollen Auswanderer, die Wissen und Kapital gesammelt haben, eigene Unternehmen in Rumänien aufbauen können. Partner dabei ist die Plattform RoUnit, sagt David. Der rumänische Staat muss Rückkehrern einen einfachen Zugang zu Finanzierung geben, damit sie kleine Unternehmen gründen können. Viele Rumänen, die in Italien erfolgreich waren, könnten zu erfolgreichen Unternehmen in der Heimat werden. Sie sollen nicht zurückkommen, um Angestellte zu sein, sondern um Arbeitgeber zu werden. Wir wollen eine neue Generation von Unternehmern aus der Diaspora, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zurückkehrt. Und tatsächlich, immer mehr Rückkehrer gründen Firmen, von kleinen Familienbetrieben bis zu IT-Startups und bringen neue Ideen und eine andere Mentalität ins Land. Eine weitere Strategie des Instituts, Gemeinden stärker einbinden. Besonders auf dem Land könnten Kommunen Rückkehrern Grundstücke für Wohnhäuser zur Verfügung stellen. Ziel ist es, das zunehmende Ungleichgewicht zwischen jungen und älteren Generationen abzubremsen. Denn die rumänische Diaspora ist längst ein globales Netzwerk. In Italien, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, den USA oder Kanada gibt es starke, gut organisierte Gemeinschaften mit Vereinen, Kulturzentren, rumänischen Schulen oder Medienangeboten. Doch trotz der wirtschaftlichen Vorteile, jährlich schicken Auslandsrumänen Milliarden Euro zurück, bleibt die zentrale Herausforderung bestehen. Die Entvölkerung Rumäniens kann durch Geld allein nicht aufgefangen werden. Rumänien sucht also Wege, seine Talente zu halten und verloren geglaubte Köpfe zurückzugewinnen. Ob das gelingt, hängt nicht nur von politischen Programmen ab, sondern vor allem davon, wie attraktiv das Leben im eigenen Land wird. Meine Damen und Herren, Sie hörten unsere Rubrik »Das globale Dorf«.
Thank you. Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Nachdem Rumänien durch den Unabhängigkeitskrieg von 1877-78 und den Erwerb der Dobrudscha zum Anrainerstaat des Schwarzen Meeres geworden war, stand das Land vor der Aufgabe, seine neue maritime Grenze zu organisieren. Die Öffnung für die Seeschifffahrt führte Rumänien in das System der internationalen Beziehungen, Trends und Praktiken jener Zeit ein. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Steliu Lambru. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Leuchttürme an den Küsten waren schon immer unverzichtbare Navigationshilfen für Seeleute, um Orientierung zu finden und Unfälle zu vermeiden. An der Küste der Dobrudscha waren Leuchttürme jedoch vor dem 19. Jahrhundert eine Seltenheit. Mit Ausnahme eines Leuchtturms an der Mündung der Donau nahe dem heutigen Sulina gab es keine. Die wachsende kommerzielle Bedeutung der Donaumündung sollte dies jedoch ändern. Gheorghe Comurzan, Gründungsmitglied der Vereinigung Descoperă Sulina, deutsch Sulina entdecken, Sammler und Gründer der privaten Ausstellung Altes Sulina, kennt die Geschichte der Leuchttürme im östlichen Ort Rumäniens.
Prima attestare privind construcția unui far la Sulina.
Die erste Dokumentation über den Bau eines Leuchtturms in Sulina, eines Leuchtturms aus Holz am linken Donauufer, stammt von der osmanischen Verwaltung im Jahr 1745. Im Jahr 1740 hatten sich die Schiffer bei der Hohen Pforte beschwert, dass Schiffe aufgrund des Fehlens eines Navigationspunkts strandeten, sanken und ihre Ladung verloren. Auch die Wasserfahrzeuge gingen verloren und viele Seeleute starben. Seitens der Hohen Pforte ergriff Beschir Aga, der für die Donaumündungen und das Donaudelta zuständig war, Maßnahmen zum Bau des ersten Leuchtturms in Sulina. Im Jahr 1802 wurde dieser Leuchtturm repariert. Letztendlich ging der Leuchtturm während der russisch-türkischen Kriege von 1826 bis 1829 durch einen Brand verloren. Die Präsenz Russlands in einem Gebiet, das hunderte von Jahren unter osmanischem Einfluss stand, führte zu Verbesserungen in der Küsteninfrastruktur. Hierzu erneut Gheorghe Comurzan.
Din 1829, Sulina intră sub administrație țaristă.
Ab 1829 geriet Sulina unter zaristische Verwaltung. Durch den Friedensvertrag von Adrianopel verpflichteten sich die Russen, in Sulina einen Leuchtturm als Navigationspunkt für Seeleute und Schiffer zu errichten. Der Bau des Leuchtturms begann 1838. Im Oktober 1841 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Er verfügte über 13 Refraktorlampen, die mit Petroleum betrieben wurden. Die maximale Reichweite, also die Entfernung, aus der das Licht des Leuchtturms nachts sichtbar war, betrug etwa 15 Seemeilen. Während des Krimkrieges wurde Sulina nach hier stattfindenden Kämpfen von britischen Schiffen bombardiert und in Brand gesetzt. Natürlich wurde auch der Leuchtturm leicht beschädigt und außer Betrieb genommen. Mit dem Pariser Friedensvertrag von 1856, der den Krimkrieg beendete, wurde die Europäische Donaukommission gegründet. Dies war die erste paneuropäische Institution mit dem ehrgeizigen Ziel, die Donau zu einem Mittel der Annäherung aller Europäer zu machen. In diesem Sinne errichtete die Kommission einen neuen Leuchtturm in Sulina.
În anii 1869-1870, pe malul stâng al Dunării, la gura de vărsare pe atunci.
Zwischen 1869 und 1870 wurde von der Europäischen Donaukommission am linken Donauufer an der damaligen Mündung ein Leuchtturm gebaut. Er war bekannt als der alte Leuchtturm auf dem Norddamm unter der Leitung des britischen Meisters William Simpson. Der Entwurf stammte von Ingenieur Charles Hartley. Dieser Leuchtturm hatte ein rotes Licht und leitete Schiffe, die in die Sulina-Mündung einfuhren. Sein Fundament ruht auf Eichenpfählen und Betonblöcken. Er wurde 1925 zum stillgelegten Leuchtturm erklärt, als die Dämme ins Meer hinaus verlängert wurden und die Markierung der Mündung nicht mehr notwendig war. Der Handel mit Getreide und Bauholz belebte die Region, und die wirtschaftlichen Interessen führten zu Veränderungen in den internationalen Beziehungen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gewann das Osmanische Reich die an der unteren Donau verlorenen Positionen zurück und sanierte den Leuchtturm. Der Leuchtturm wurde von der Verwaltung der osmanischen Leuchttürme am Schwarzen Meer übernommen, repariert, in Betrieb genommen und 1879 in einwandfreiem Zustand an die Europäische Donaukommission übergeben. Im Jahr 1910 wurden die Petroleumlampen durch Oxyacetylenlampen ersetzt. Und 1939 wurde der Leuchtturm zusammen mit dem gesamten Inventar von der Europäischen Donaukommission an den rumänischen Staat übergeben. Die Direktion für die maritime Donau wurde gegründet und die Europäische Donaukommission zog sich zurück. Der Leuchtturm überlebte die Bombenangriffe der sowjetischen Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs. Er funktionierte auch nach dem Krieg weiter. Und 1970 wurde das Beleuchtungssystem modernisiert, wobei das Oxyacetylensystem durch elektrische Beleuchtung ersetzt wurde. Am 6. Jänner 1986 wurde er schließlich stillgelegt, offiziell außer Betrieb genommen, da er den Anforderungen der Schifffahrt nicht mehr genügte. Die neuen Zeiten erforderten eine neue Anlage für die Seeleute, da der alte Leuchtturm von Sulina als veraltet galt. Abschließend Gheorghe Comărzan. An der Mündung wurde zwischen 1977 und 1983 ein neuer Leuchtturm gebaut, der bis heute in Betrieb ist. Sein Fundament ruht auf 35 Stahlbetonpfeilern, die 30 Meter tief in den Boden versenkt sind, was die Stabilität gewährleistet und die gesamte Plattform trägt, auf der der Leuchtturm mit den zugehörigen Gebäuden steht. Dieser neue Leuchtturm ist 48 Meter hoch und hat eine Sichtweite von 19 Seemeilen. Die vier Leuchttürme von Sulina erzählen eine Geschichte der sozialen, wirtschaftlichen, technologischen und kollektiven Veränderungen in dieser Region. Der von der Europäischen Donaukommission erbaute Leuchtturm, der seit 2024 ein Museum ist, ist einer der Bewahrer dieser Geschichte.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International.
Te duci la tine acasă.
Maria Cornescu war eine bewegende Erscheinung auf der rumänischen Musikszene, bis heute von vielen, sogar von Frauen, wegen ihrer Schönheit bewundert. Ihr Stimmklang, ihr gesamtes musikalisches Repertoire konnten sogar die dunkelste Wolke aus der Seele eines Menschen vertreiben. Man konnte sie unmöglich nicht mögen, die blonde und wunderbare Maria Cornescu. Wir haben ein Lied aus dem Jahr 1981 gehört, Meine Kuze Okitoi. Als nächstes hören wir eine Lebensgeschichte in Worte und Musik gefasst, das Lied Doi Bătrâni se întâlniră. Geboren am 20. November 1945 in einer einfachen Familie aus der Stadt Craiova, liebte Maria Cornescu die Volksmusik schon von frühester Kindheit an. Mit 18 debütierte sie, indem sie an einem Wettbewerb teilnahm, bei dem sie auch die Stelle als Gesangsolosängerin im Ensemble Nicolae Bălcescu aus Craiova erhielt. Mit 20 Jahren hatte sie bereits ihre ersten Aufnahmen in den Studios von Radio Bukarest und die Wirkung auf das Publikum und auf die Fachleute war überwältigend. Denn Maria elektrisierte das Publikum im Saal ebenso wie die Radiohörer gestützt auf ein natürliches, solides musikalisches Talent. Auf dieser Grundlage baute sie ihren ursprünglichen authentischen Stil, der olthenischen Lieder auf. Wir hören weiter das Lied Spune, spune, pui dorit. Nach 9 Jahren künstlerischer Tätigkeit und großem Erfolg mit dem Ensemble Nicolae Bălcescu aus Craiova wird Maria Cornescu ebenfalls durch ein Auswahlverfahren beim Ensemble Rapsodia Română in Bukarest engagiert. Das Jahr war 1972. Dort bemühte sie sich 27 Jahre lang, neue Melodien zu sammeln und zu erlernen, vor allem von älteren, erfahrenen Lautaren. Sie übernahm alte instrumentale Lautarstücke und verlieh ihnen neue Ausdrucksformen, in ihrem Fall Vokale. Mit Texten von poetischer Inspiration, die aus realen Begebenheiten des heutigen Lebens entstanden, wobei das zentrale Thema die Liebe war. Es geht weiter mit dem Lied Măriuța mea din Gorj.
Foi verde, foi de boj, Măriuța mea din Gorj. Ești frumoasă de n-ai preț, nici pereche într-un județ.
Mi-a pus taică păzitorii măi, mi-a pus taică păzitorii și mâica salvă de pomă. De boj și de ușari, iscălită doi primari.
ta, că prea dulce e gurița. De la perine și pat, mă duce și dorm din sat. Nici la altul nu te dau.
Nu te iubesc, nu te las, să fac la dușman de caz. Nu te iubesc, nu te iau, nici la alta nu te dau.
Wir danken Maria Cornescu für das Vermächtnis, das sie uns hinterlassen hat. Ein Erbe, das das nationale Kulturgut bereichert hat, durch ihre Däune, ihre traditionellen Lieder oder jene im modernen und zeitgenössischen Folklore-Rhythmus, durch fröhliche Melodien und durch Kompositionen, die dem musikalischen Stil und Wesen Oltäniens entspringen. Denn die Lieder von Maria Cornescu waren und bleiben der süßbittere Balsam, mit dem man die Seele heilen kann. Wie die Künstlerin selbst sagte, wollte sie durch ihre Lieder die Menschen versöhnen, einige von ihrem falschen Weg zurückholen, denn die Kunst kann und muss Gefühle wecken, sie kann jeden wieder zur Menschlichkeit führen. Zum Schluss hören wir das Lied Nunta mare pe ulița.
International. rumänische Persönlichkeiten. Bemerkenswerte Lebensgeschichten.
Weiter hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten, heute über Jean Moscopol. Jean Moscopol gehört zu den markantesten Figuren der rumänischen Unterhaltungskultur der Zwischenkriegszeit, nicht wegen eines konstruierten Mythos, sondern aufgrund einer klar identifizierbaren Kombination aus musikalischem Talent, technischer Disziplin und urbaner Beobachtungsgabe. Geboren 1903 in Braila als Ioan Moscu, Sohn eines griechischstämmigen, entwickelte er früh Interesse an Musik, ohne dass seine Ausbildung zunächst auf eine künstlerische Laufbahn abzielte. Er besuchte die Marineschule, arbeitete als Ingenieur und nahm parallel Gesangunterricht, ein beruflicher und intellektueller Werdegang, der seine spätere Professionalität im Umgang mit Rhythmussprache und Interpretation prägte. Sein Antritt in die musikalische Szene Bukarests fiel in eine Phase intensiver Modernisierung. Die Hauptstadt war in den 1920er Jahren ein urbaner Raum mit klaren sozialen Kontrasten, aber auch ein Ort, an dem Radiostudios, Varietés und neue Tanzformen experimentelle Felder für Künstler eröffneten. Moscopol fand in diesem Umfeld eine Nische. Er war kein volkstümlicher Interpret, sondern ein Sänger, der urbane Themen und Sprachspiele bevorzugte. Seine Stimme, ein präziser, gut kontrollierter Bariton, eignete sich für die kurze, pointierte Form des Couplets, die auf genaue Artikulation und Timing angewiesen ist. Seine Schallplattenaufnahmen für Labels wie His Master's Voice und Columbia zeigen eine seltene sprachliche Mobilität. Moscopol sang auf Rumänisch, Griechisch, Französisch, Italienisch und Englisch, nicht als exotische Attitüde, sondern als funktionale Anpassung an das Repertoire und an ein Publikum, das zunehmend kosmopolitisch dachte. Viele seiner Lieder greifen Elemente des städtischen Alltags auf, Modewörter, gesellschaftliche Spannungen, ironische Skizzen über soziale Rollen. Gerade diese analytische, manchmal unbarmherzige Art, urbane Typologien abzubilden, unterscheidet ihn von rein sentimentalen Interpreten. Mit den politischen Verschiebungen der 1930er Jahre verengte sich sein Handlungsspielraum. Ein öffentlich sichtbarer Künstler, der Ironie als Werkzeug nutzt, gerät schnell in Konflikt mit ideologischen Regimen, die Ambivalenz schlecht ertragen. Die antitotalitären Untertöne einiger seiner Couplets, in der Zeit noch nicht programmatisch, aber wahrnehmbar, wurden nach 1945 zu einem Risiko. Der kommunistische Machtwechsel bedeutete für Moscopol nicht nur ein Berufsverbot, sondern einen Bruch mit sämtlichen institutionellen Strukturen, die seine Karriere bis dahin getragen hatten. Seine Emigration 1945, zunächst nach Griechenland und später in die USA, ist weniger als Flucht aus Heimweh nach Freiheit zu deuten, sondern als eine nüchterne Entscheidung eines Künstlers, dessen Tätigkeit unter neuen politischen Bedingungen schlicht nicht mehr möglich war. In Amerika fand er keine Bühne, die an die Professionalität seiner früheren Arbeitsweise anschließen konnte. Er arbeitete in verschiedenen Nebenberufen und trat nur gelegentlich bei Kulturveranstaltungen der rumänischen Diaspora auf. Dieses Exil ist nicht tragisch im romantischen Sinn, sondern zeigt die strukturelle Realität vieler osteuropäischer Künstler nach 1945. Verlust des Publikums, Verlust der Produktionsmittel, Verlust des institutionellen Rahmens. Moscopol starb 1980 in New York. Sein Werk wurde erst Jahrzehnte später neu bewertet, als Tonarchive systematisch digitalisiert und die Zwischenkriegszeit als eigenständige kulturelle Epoche neu untersucht wurde. Die heutige Rezeption verzichtet weitgehend auf nostalgische Überhöhungen und sieht in ihm einen Vertreter einer urbanen Musikkultur, die durch präzise Sprache, Beobachtungsgabe und formale Klarheit definiert war. Jean Moscopol bleibt somit weniger ein Symbol, sondern vielmehr eine Fallstudie, ein Beispiel dafür, wie kulturelle Räume entstehen, wie sie funktionieren und wie abrupt sie durch politische Intervention verschwinden können.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.